Et l'intégrité intellectuelle ne va jamais sans force morale ni sans courage physique. Deux fronts d'une même guerre pour la vérité, science et résistance.
Intellektuelle Redlichkeit, sagt Staatspräsident Emmanuel Macron, brauche moralische Stärke und körperlichen Mut. Wissenschaft und Widerstand seien zwei Fronten desselben Kampfes für die Wahrheit. Folge 106 von Frankophil über Marc Bloch, Historiker und Revolutionär der Geschichtswissenschaft, französischer Patriot und Kämpfer der Résistance, über sein schwieriges Verhältnis zu Deutschland und darüber, warum Emmanuel Macron ihn gerade jetzt ins Pantheon aufgenommen hat.
juin 1944. Marc Bloch est là, dans cette cellule, entre ces murs. Lui, le professeur, l'historien.
Es ist kurz nach 9 Uhr am Abend, als sich am Dienstag vor einer Woche zwei Särge langsam die Pariser Rue Soufflot hinaufbewegen. Im Hintergrund erhebt sich die mächtige Kuppel des Pantheons. Chöre singen, Schauspieler rezitieren Texte, Tänzer stellen Szenen aus dem Ersten Weltkrieg dar. Auf großen Flächen erscheinen historische Bilder. Eine aufwendig inszenierte Reise durch das Leben von Marc Bloch. Vom jungen Wissenschaftler über den Soldaten bis zum Kämpfer der Résistance. In den beiden Särgen liegen allerdings keine sterblichen Überreste. Sie bleiben auf dem kleinen Friedhof in Zentralfrankreich, auf dem Marc Bloch seine letzte Ruhe gefunden hat. Marc Bloch zieht an diesem Abend rein symbolisch ins Pantheon ein, gemeinsam mit seiner Frau Simone. 82 Jahre zuvor war der Historiker und Widerstandskämpfer von der Gestapo ermordet worden. Nun ehrt Frankreich ihn als einen seiner Großen. Emmanuel Macron zeichnet in seiner Rede das Bild eines Mannes, bei dem wissenschaftliche Wahrheitsliebe, moralischer Mut und der Kampf für die Freiheit untrennbar zusammengehörten.
De la défendre. De mon mieux. Vive Marc Bloch. Vive Simone Bloch. Vive la République. Vive la France.
Aber welche Facette Marc Blochs stand bei dieser stark theatralischen Zeremonie eigentlich im Vordergrund? Der Wissenschaftler, der französische Patriot oder der Märtyrer der Résistance? Darüber spreche ich jetzt mit Klaus Oschema. Der Professor für Geschichtswissenschaften ist Direktor des Deutschen Historischen Instituts in Paris und als Medievist selbst Historiker des Mittelalters. Herr Oschema, bei der Zeremonie wurden, wir haben das gerade gesagt, zwei leere Särge durch die großen Bronzeportale des Pantheons getragen. Welcher Eindruck ist Ihnen von dieser Inszenierung, die Sie ja vor Ort begleitet haben, geblieben?
Letzten Endes war mein Eindruck ein bisschen ambivalent. Ich muss dazu vielleicht vorausschicken, als Mittelalterhistoriker habe ich mich selbst in meiner Dissertation schon intensiv mit Gesten und Ritualen beschäftigt. Das heißt, ich habe gewissermaßen einen professionellen Blick auf die Organisation von Ritualen, die bei den letzten Pantheonisierungen meines Erachtens nach wirklich sehr beeindruckend ausgearbeitet waren. Ich selbst war das letzte Mal vor Ort bei der Pantheonisierung von Josephine Baker vor einigen Jahren. Dieses Jahr fand ich ein wenig ambivalent bei der Pantheonisierung von Marc Bloch die Neigung zu einer Übertheatralisierung. Also es wurde natürlich wie in jeder Pantheonisierung wurden Stationen seines Lebens heraufbeschworen in einzelnen szenischen Bildern. Und ich meine, dass die Kraft des Rituals ein wenig hätte gewinnen können, hätte man die theatralische, inszenatorische Ebene etwas stärker zurückgenommen. Denn die eigenen Texte, die er produziert hat, die auch sehr stark die verschiedenen Etappen prägten, die besitzen vom Wortlaut aus sich heraus bereits eine solche Kraft, dass letztlich die zu starke Unterstützung durch schauspielerische Elemente, Tanzszenen, die etwa die Situation des Ersten Weltkriegs einholen sollten, dass es dadurch letztlich abgemindert wurde, für mich zumindest. Aber das liegt vielleicht auch im Auge des Betrachters.
Ist es eigentlich ein Problem, dass man da ein Ritual feiert, ohne dass am Ende irgendwas Materielles von diesem Menschen ins Pantheon gekommen ist? Ist das ein Problem oder wie haben die Franzosen das gelöst?
Also grundsätzlich ist es eigentlich kein Problem. Ganz ähnlich ist man bei Josephine Baker vorgegangen, wo auch ein leerer Katafalk überführt wurde und Erde von dem Schlösschen, das sie im Süden Frankreichs ja besessen und belebt hat. Es geht ja grundsätzlich um den symbolischen Wert und das Einschreiben des Werks einer Person in das nationale Gedächtnis und in das nationale Erbe. Insofern sollte jetzt die Präsenz menschlicher Überreste da auch gar keinen Unterschied machen. Ich habe in den letzten Tagen einige Diskussionen führen können mit Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland, aber auch anderen Nachbarländern, die zum Teil sehr befremdet auf diesen Brauch der Pantheonisierung oder dieses Zeremoniell der Pantheonisierung reagiert haben, für das es meines Wissens nach tatsächlich weltweit keine echte Parallele gibt. Viele, gerade meine Fachkolleginnen und Kollegen, haben Vergleiche gezogen zum mittelalterlichen Reliquienwesen. Ich meine, dass es natürlich Parallelen gibt, dass man die aber nicht übertreiben sollte. Also es fällt etwa die transzendentale Ebene weg. Wir können aus der Geschichte der Pantheonisierung, die nach der Französischen Revolution als Konzept eingeführt wurde, der erste Pantheonisierte war, wenn ich richtig informiert bin, Voltaire. Man kann natürlich so eine Art Ersatzfunktion für das, was man in der Revolution mit der antiklerikalen Wendung verloren hat, gewissermaßen als Kitt von Gesellschaft und auch als Unterstützung der Monarchie vermuten, aber die Unterschiede sind doch ganz gewaltig und es geht stärker um das Einschreiben von Ideen, von Idealen, die gar nicht so sehr an der Körperlichkeit und Materialität kleben sollten.
Aber was ist dieses Pantheon eigentlich? Ist das eine Grabstätte, eine nationale Ruhmeshalle oder am Ende, Sie haben das ja so ein bisschen schon angedeutet, eine politische Bühne?
Der Hügel selbst, das Pantheon, ist natürlich historisch, also der gesamte Hügel, auf dem jetzt unterschiedliche Gebäude sich befinden, Saint-Étienne-du-Mont, das Pantheon etc., der ist historisch natürlich stark aufgeladen, weil er verbunden ist mit der Figur der Sainte-Geneviève, der heiligen Genoveva, die als Verteidigerin von Paris verehrt wird, als Schutzheilige von Paris, die dort auch ihre Grabstätte gefunden hat. Insofern ist es ein symbolisch aufgeladener Ort. Zur Baugeschichte des Pantheons kann ich jetzt gar nichts sagen. Was ich weiß, ist, dass in den ersten Jahren der Revolution, relativ frühzeitig meine ich, die Entscheidung getroffen wurde, herausragende Franzosen hier eben auf symbolische Weise zu überführen.
Was allerdings auffällt, jetzt unter dem aktuellen Präsidenten, der ja noch ein knappes Jahr in seinem Amt hat oder ein Dreivierteljahr fast nur noch, Emmanuel Macron, hat das Pantheon eine auffällig große Bedeutung bekommen. Ne? Man sagt, glaube ich, es gibt so eine Regel in Frankreich bei den Präsidenten, eine Pantheonisierung pro Amtszeit. Macron hat das sehr stark überreizt, wenn ich das mal so sage. François Mitterrand hat das, glaube ich, auch getan mit mehreren. Aber ist diese Auswahl der Geehrten auch immer so etwas wie ein symbolisches Selbstporträt des Präsidenten?
Ja, also zunächst will ich gerne bestätigen den Eindruck, den Sie zur Pantheonisierungspolitik von Macron formuliert haben. Wenn ich mich nicht ganz täusche, ist zur Zeit von Sarkozy, in der Amtszeit von Sarkozy, gar keine Person pantheonisiert worden. Emmanuel Macron betreibt eine sehr offensive und aktive Pantheonisierungspolitik, die sehr starken symbolischen Wert hat. Und ich meine dieses symbolisch gar nicht so herabwertend, wie man häufig gerne im Alltag von Symbolpolitik, die nichts Praktisches bewirkt, spricht, sondern das sind Kernaussagen zur politischen Orientierung, die er hier verfolgt. Und daraus ergeben sich schon sehr interessante Botschaften. Da fallen einzelne Personen aus der Grundlinie zum Teil heraus. Im letzten Jahr wurde Robert Badinter die Ehre der Pantheonisierung zuteil. Badinter der als derjenige verantwortliche Minister, der sein Leben lang sich bereits für die Abschaffung der Todesstrafe eingesetzt hat und unterdessen oder in der ersten Amtszeit Mitterrand das dann tatsächlich als Minister umsetzen konnte, geehrt. Das entzieht sich ein wenig der großen Linie, die sich in den letzten Pantheonisierungen sonst abzeichnet. Was wir ansonsten sehen können, ist etwa eine Linie, die sehr stark auf das Moment des Einsatzes für Frankreich, des Patriotismus, mit dem Blick auf die Résistance, auf die Zeit des Zweiten Weltkriegs und damit auch die Phase der Befreiung, der Libération, abzielt, weil wir letztlich mindestens drei unterschiedliche Gruppen von Pantheonisierten in Personen repräsentiert beobachten können. Die Reihe beginnt mit Josephine Baker vor einigen Jahren, die als erste Schwarze ins Pantheon einzieht. Sieht man mal vom Métis Alexandre Dumas ab. Eine Schwarze, eine Frau, die geehrt wird, die stellvertretend steht auch gleichzeitig für all diejenigen, die nicht mit der Geburt das französische Bürgerrecht, die französische Nationalität erworben haben, sondern die sich hat naturalisieren lassen, die französische Staatsbürgerschaft erworben hat und dann in der Résistance aktiv war. Das ist gewissermaßen eine Großgruppe, die hier auch repräsentiert wird in der Figur von Josephine Baker. Einige Jahre später kam es zur Pantheonisierung der Manouchian, die auch stellvertretend stehen. Das waren armenische, nach Frankreich geflüchtete Kommunisten, die sich in der Resistance eingesetzt haben. Misak Manouchian und seine Frau haben versucht, die Staatsbürgerschaft zu erwerben, die französische, wurden zweimal abgelehnt und haben sich trotzdem für die Resistance eingesetzt, haben in der Resistance gekämpft und ihr Leben gelassen. Das heißt, hier haben wir nochmal eine andere Gruppe, nämlich die, die gar nicht integriert wurden, die Kommunisten, die angesprochen sind. Und mit Marc Bloch haben wir nochmal stellvertretend die Gruppe derjenigen, die, so hätte das meine Kollegin Alia Aglan von der Sorbonne formuliert, die ganz dezidiert ausgeschlossen wurden eigentlich vom französischen Bürgerrecht, vom Vichy-Regime mit dem Judenstatut, das bereits im Jahr 1941 erlassen wurde, die quasi ihrer Rechte beraubt wurden, die als Bürger zweiter Klasse mindestens zunächst deklariert wurden, bevor sie dann dezidiert verfolgt und ausgewiesen wurden in Zusammenarbeit mit den Deutschen und viele von ihnen in Vernichtungslager kamen. Und diese ganze Gruppe wird repräsentiert durch die Figur von Marc Bloch, der trotz dieser Erfahrung, trotz dieses Ausschlusses sich aktiv in der Resistance als Patriot einsetzt, als derer sich letzten Endes Zeit seines Lebens gefühlt hat. Marc Bloch ist Angehöriger einer Familie der sogenannten Opton. Das heißt, es handelt sich um eine jüdische Familie, die lange Zeit im Elsass gelebt hat. Sein Vater selbst war aktiv bei der Verteidigung Straßburgs 1870 gegen die Deutschen dabei und nach der französischen Niederlage im Deutsch-Französischen Krieg 1870-71, als das Elsass wieder an Deutschland gerissen wurde, sagen wir mal, ist sein Vater nach Lyon gezogen und hat für die französische Staatsbürgerschaft optiert. Deswegen Opton. Marc Bloch selbst ist dann in Lyon geboren, also man betont häufig seine elsässischen Wurzeln. Er selbst ist zunächst in Lyon geboren, wächst dann aber in Paris auf, also gehört gewissermaßen in die intellektuelle Elitenschicht. Sein Vater ist Professor an der École Nationale Supérieure, dann auch an der Sorbonne. Also es ist eine intellektuelle Elite, er ist Pariser und fühlt sich als französischer Patriot und als Das wird vielleicht auch noch bestätigt durch seine Kriegserfahrung im Ersten Weltkrieg.
Bevor wir jetzt wirklich nochmal intensiv auf Marc Bloch schauen, würde ich ganz gerne nochmal die Frage stellen, diese nationalen Erzählungen, die Sie da gerade in Ihrer Antwort erwähnt haben, die großen Linien, die Emmanuel Macron da mit der Pantheonisierung vielleicht zeichnen will, haben Sie den Eindruck, dass das tatsächlich in großen Teilen der Bevölkerung auch so ankommt, so wahrgenommen wird, oder ist das letztlich ja ein Spiel für Intellektuelle, für Leitartikler, für Essays etc.?
Das ist eine ganz hervorragende Frage. Die Schwierigkeit ist natürlich, wie man den Effekt solcher Maßnahmen bemisst. Mein Eindruck war etwa letzte Woche, dass bei der Pantheonisierung weniger Personen auf der großen Straße der Rue Soufflot, die zum Pantheon führt, standen, als ich bei früheren Pantheonisierungen auch schon gesehen habe. Das mag aber schlicht und ergreifend auch an der Hitze gelegen haben. Wir waren alle in Paris wirklich erschöpft an diesem Abend.
Absolut, ja.
Auf jeden Fall wird man sagen können, medial werden die Pensionisierungen in Frankreich ausgesprochen stark diskutiert. Es kommt zu zahlreichen, ja, also es gibt auf der einen Seite werden Konferenzen, Kolloquien organisiert, um tatsächlich nochmals wissenschaftlich auch zu unterfüttern. Also aus historischer Perspektive oder auch aus der Perspektive der jeweiligen Fachdisziplinen. Etwa bei der letzten Pensionisierung eben von Robert Badinter. Die Frage der juristischen Entwicklung, der juristischen Normgebung und der moralischen Grundlegung für die Abschaffung der Todesstrafe, die das ist in Deutschland vielleicht auch nicht so präsent, aber in Frankreich in die frühen 80er Jahre datiert. Ja, das war also einer der ersten wirklich großen Akte der Regierung François Mitterrand. Das muss man sich deutlich vor Augen führen. Also auf die Art und Weise werden die oder führen die Entscheidungen der Pensionisierung zu breit wahrgenommenen gesellschaftlichen Debatten. Inwiefern die jetzt nachhaltig wirken, steht vielleicht wiederum auf einem anderen Blatt. Aber es wird zumindest breit diskutiert. Es ist in Medien präsent und es erreicht zumindest viele Leute. Inwiefern es sie berührt, ist schwierig natürlich zu sagen letzten Endes.
Jetzt haben Sie gerade schon die Familiengeschichte von Marc Bloch so ein bisschen angetextet. Seine elsässischen Wurzeln, geboren in Lyon. Seine Rolle im Widerstand ist natürlich auch noch eine ganz wichtige. In welcher Rolle wurde denn tatsächlich jetzt dieser Marc Bloch von Macron in der vergangenen Woche geehrt? Er ist natürlich für alle Geschichtsstudenten als Historiker eine wichtige Säule, sage ich mal. Er war Soldat, er war ein jüdischer Franzose, Widerstandskämpfer. Oder war es am Ende die moralische Instanz, die geehrt wurde?
Also letzten Endes treffen alle Stichworte zu, die Sie gerade evozieren und gerade in der Verschränkung. Wobei man zunächst auch schon sich vor Augen halten muss, dass Marc Bloch auch ein wenig stellvertretend geehrt wurde für andere Intellektuelle, die sich in der Resistance engagiert haben. Das sind, könnte man jetzt sagen, erschreckend oder frustrierend wenig genug. Aber immerhin, er steht auch als Figur für eine Gruppe von Personen. Man könnte etwa an den Soziologen Maurice Albwachs auch erinnern und denken. Also insofern steht er nicht völlig singulär. Und was aber in der Person Marc Bloch zusammenkommt und das hat auch Emmanuel Macron in seiner Rede markiert, sind eben die unterschiedlichen Dimensionen, die reflektiert bei Marc Bloch miteinander verschmelzen. Er ist eben der explizite Patriot und der explizite Historiker, der in seiner Arbeit als Historiker und in der Reflexion über seine Arbeit als Historiker nicht einfach nur über handwerkliche Grundlagen nachdenkt und die, sagen wir mal, technische Methodologie, sondern immer wieder auch betont, letzten Endes, und am deutlichsten wird es in seiner Apologie pour l'Histoire, also in seiner Apologie für die Geschichtswissenschaft, die er während der Zeit der Besatzung schreibt und die posthum erst veröffentlicht wird. In diesem Werk betont er eben auch die moralische Bindung, die mit dem Begriff der Wahrheit, der in ganz unterschiedlichen Kontexten in seinem Leben und auch in seinen Positionierungen eine ganz zentrale Rolle spielt. Er betont die moralische Orientierung, die mit diesem Begriff der Wahrheit einhergeht. Das heißt, wenn man es ein wenig scherenschnittartig vergleichen möchte, dort, wo Max Weber in der deutschen Diskussion des frühen 20. Jahrhunderts versucht, relativ strikt zwischen dem Wissenschaftler und dem Werken, Arbeiten als Wissenschaftler einerseits und dem Einsatz als Bürger andererseits relativ strikt zu unterscheiden, zu sagen, es sind zwei verschiedene Sphären, die sollen nichts miteinander verbunden haben, würde Marc Bloch genau das gegenteilige Argument machen und sagen, gerade weil ich Historiker bin, muss ich auch bestimmte Werte unterstreichen und verteidigen.
Wir schauen gleich nochmal auf seine Arbeit als Historiker, als Geschichtswissenschaftler, aber vorher vielleicht nochmal, damit wir die Zeremonien dann am Ende auch abschließen können. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass bei der Zeremonie der Resistant Marc Bloch den Wissenschaftler etwas in den Hintergrund gedrängt hat. Täuscht dieser Eindruck oder war das tatsächlich auch Ihr Gefühl?
Nein, Sie haben das völlig richtig wahrgenommen. Und das ist letzten Endes natürlich auch nachvollziehbar. Denn wenn Sie an die Linie denken, die ich vorhin versucht habe aufzumachen von Josephine Baker über die Manouchian hin zu Marc Bloch, dann ist es natürlich ein großer Gesamtkomplex, der den Einsatz für die Nation, für die Republik würdigt und in den Vordergrund stellt. Und dieser Einsatz, der von unterschiedlichen Gruppen eben aus unterschiedlichen Motivationen heraus geführt wird. Wenn man die Appellfunktion in den Blick nimmt etwa, die eine solche Pantheonisierung auch an die breitere Bevölkerung besitzt, dann ist es auch nachvollziehbar, dass der Resistant natürlich unmittelbar stärker anspricht als der Wissenschaftler, der sich mit großer Akribie und vielleicht auch intellektuellem Scharfsinn seiner individuellen Arbeit widmet, die dann eingeht in das Gebäude der Nation letzten Endes auch, in dem natürlich über das Schreiben der eigenen Geschichte ein ganz signifikanter Beitrag für die Nation und die Republik geleistet wird. Das ist aber weniger unmittelbar affektiv ansprechend. Das heißt, dieser Akzent auf dem Resistant, der ist nachvollziehbar einerseits inszenatorisch, der ist andererseits aber auch nachvollziehbar, weil hier gewissermaßen der ultimative Einsatz für die Republik und Frankreich nochmal manifest wird.
Was war denn das Herausragende an dem Resistance-Einsatz von Marc Bloch?
Naja, es war ja es ist ja nicht ohne weiteres absehbar, dass jemand, der jenseits der Mitte 50 ist, der eigentlich seit seinem Einsatz im Ersten Weltkrieg vor allem ein Leben als Universitätsgelehrter geführt hat, der sich ja selbst auch in erster Linie als Historiker wahrnimmt, beschreibt und positioniert, dass so ein Mensch die Gefahr auf sich nimmt in dem vorangeschrittenen Alter. Und man muss dazu sagen, wir sind ja in den 40er Jahren, da sieht die Bevölkerungsstatistik noch ein wenig anders aus, als es heute wäre, sich quasi dieser Gefahr auszusetzen, ganz unmittelbar sich in Verhältnisse zu begeben, wo konkret die Möglichkeit besteht durch die Deutschen oder durch auch französische Hilfstruppen. So ist es ja im Fall von Marc Bloch. Es sind Franzosen letzten Endes, die zunächst ihn ausfindig machen im März 1944 und dann in die Gefangenschaft der Gestapo in Lyon überbringen, wo er gefoltert und schließlich erschossen wird im Juni 1944. Das heißt, für den durchschnittsgelehrten Universitätsprofessor ist es natürlich ein überraschender Schritt, der ein Stück weit sicherlich dadurch auch erklärlicher wird, dass Marc Bloch ohnehin in einer Situation sich befindet, ab der schnellen Kriegsniederlage Frankreichs gegen die Deutschen und der Okkupation Frankreichs, wo er in seinem Wirkungskreis und in seinen Handlungsmöglichkeiten stark eingeschränkt wird, wo er zunehmend vom Vichy-Regime ausgegrenzt wird. Er kann nicht über seine Bibliothek verfügen, er kann nicht wie gewohnt lehren etc. Das heißt, er ist ganz eindeutig von diesem Regime, wie eben der große Teil der Juden in der sogenannten freien Zone Frankreichs Lebensbedingungen unterworfen, die ohnehin keine Normalität mehr darstellen.
Wie wichtig war seine Arbeit für die Resistance? Kann man das bewerten nachträglich? Wie entscheidend war diese Person Marc Bloch für den Erfolg oder Misserfolg der Resistance?
Ja, das ist eine ganz hervorragende Frage, für die ich ja in einer relativ schlechten Position bin, sie wirklich sachverständig zu beantworten. Es gibt intensive Debatten darüber. Auf der einen Seite wird man den ganz konkreten Einsatz nicht überbetonen. Also er selbst wird weniger in konkreten Sabotageakten etc. tätig gewesen sein, sondern stärker koordinierend. Aber auf der Ebene der Koordination, da, wenn ich die aktuellen Diskussionen richtig wahrnehme, wird man ihm doch eine ganz zentrale Rolle zuschreiben. Er ist also für den Front Tireur und dann das Mouvement des Résistants als koordinierende Figur für den Raum Lyon und Südfrankreich rasch eine ganz zentrale Gestalt. Also insofern wird man schon davon ausgehen können, dass er eine bedeutende Rolle hier einnimmt, auf der einen Seite. Wobei man sich in seinem Urteil immer deswegen auch ein wenig vorsichtig positionieren muss, weil man feststellen kann, dass bereits kurz nach seiner Ermordung durch die Gestapo eine Art Legendenbildung einsetzt, ja, wo ihm letzte Worte zugeschrieben werden. Seine letzten Worte seien Vive la France gewesen. Er hätte einen kleinen 16-Jährigen getröstet, kurz bevor sie erschossen worden seien, etc. Das klingt alles sehr ansprechend, sehr gut, sehr beeindruckend, ist in der Überlieferung aber natürlich, wie man sich vorstellen kann, sind Sätze, die werden von Entkommenen von dieser Erschießungsaktion berichtet. Die Grundlage ist schwierig.
Okay, machen wir da an dieser Stelle mal einen Strich drunter und ich würde dann gerne auf ein Thema kommen, was Sie gerade schon angedeutet haben, nämlich seine Art Geschichte zu betreiben, als Historiker zu wirken. Sie haben von der Apologie gesprochen. Was war denn an Marc Blocks Art Geschichte zu betreiben für Menschen, die jetzt kein Proseminar Geschichte verfolgt haben, die Annalen nicht kennen, die den Namen vielleicht auch noch nie gehört haben, tatsächlich so revolutionär?
Ja. Da gibt's also auf der Ebene seines Zugangs zur Geschichte gibt's eigentlich ganz unterschiedliche Facetten, die noch lange Nachwirkungen letzten Endes haben, die man als Fachhistoriker auch unterschiedlich einschätzen kann. Eines seiner ersten großen Werke, die Roi Thaumaturge, die wundertätigen Könige, steht gewissermaßen als ein Monument ganz am Anfang seiner Veröffentlichungskarriere. Das ist eine wirklich massive Studie über den Hoch- und spätmittelalterlichen Glauben, der sich bis weit in die Neuzeit fortsetzt. Die französischen und auch die englischen Könige könnten am Tage ihrer Krönung eine Hautkrankheit heilen, die sogenannten Skrofeln. Sie könnten also wundertätig sein. Und Marc Bloch untersucht diesen Glauben, den er ernst nimmt, nicht als Gläubiger, sondern als Ausdrucksform einer Gesellschaft und einer Kultur und fragt danach, wie kommt sowas eigentlich zustande? Wie kann sich das ausprägen, sodass zahllose Menschen tatsächlich in einer Praxis während der Krönungstage zu den Krönungsorten pilgern, sich vom König berühren lassen wollen, um geheilt zu werden? Und was Marc Bloch hier macht in diesem Werk, ist, dass er nicht einfach nur gewissermaßen die klassischen Quellen und Interpretationsmöglichkeiten der Geschichtswissenschaft mobilisiert, indem man sagt, ich sammle nur mal die urkundlichen Belege, die historiografischen Belege etc., sondern er versucht, neue Schlüssel zur Interpretation zu entwickeln, indem er Erkenntnisse aus der Ethnologie, aus der Religionswissenschaft, aus der Soziologie heranzieht, ja sogar aus der Medizingeschichte. Und fragt, na, kann denn da praktisch was dran sein? Also gibt's eventuell Verlaufsformen dieser Krankheit, wo sich zufälligerweise Konvergenzen ergeben können zwischen einem Moment und dem Gefühl, dass es einem jetzt tatsächlich besser geht, ja? Also er mobilisiert in interdisziplinärer Perspektivierung diese unterschiedlichen Zugänge und führt sie in eine Gesamtdeutung ein. Und das macht diese Arbeit zu nichts weniger als einem echten Monument im Sinne der interdisziplinären Studie. Was er dabei allerdings nicht macht, ist gewissermaßen didaktisierend zu seiner Methodologie hinzuführen. Das heißt, es bleibt ein singuläres Monument, weil die Arbeit, die Studie einem nicht unbedingt vorführt, wie kann ich sowas machen? Also er erklärt die Methodik nicht, sondern er wendet sie in einer wirklich beeindruckenden Weise an. Interdisziplinarität also die eine Seite. Was hier schon aufklingt, ich habe gesagt, er betrachtet nicht nur den Glauben in Frankreich, sondern ihm fällt auf, diesen Glauben, den gibt's auch in England. Das heißt, er führt eine komparatistische Ebene ein, indem er fragt, wie entwickelt sich das denn in den beiden Nationen, in denen das Königtum in seiner Grundlage ganz anders positioniert ist, um aus dieser Differenz, aus dem Vergleich nochmals Funken zu schlagen. Und auch das formalisiert er, diese Anforderung und die Einladung, die nachdrückliche Einladung an seine Fachkollegen, korrekt gegendert, in den meisten Fällen sind es Männer. Es gibt allerdings auch einige wichtige Frauen im intellektuellen Leben Marc Blochs. Er formuliert also die nachdrückliche Einladung, vergleichend zu arbeiten und hinzugehen zu einer vergleichenden europäischen Geschichte der vormodernen Gesellschaften. Hier gibt es einen immer wieder zitierten wichtigen Aufsatz von 1928, der aus einer Rede in Oslo 1928 hervorgegangen ist. Das heißt, Interdisziplinarität, Vergleich und nachdrückliche Zuwendung oder Hinwendung zur Sozialgeschichte. Das wären so die drei zentralen Charakteristika, mit denen er auf lange Zeit intensiv die historische Ausrichtung geprägt hat. Die damit in einem relativ starken Gegensatz stand auch zu dem, was die deutsche Forschung produziert hat in seiner Zeit. Das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Schlüssel, denn Marc Bloch hat sehr intensiv die Werke der deutschen Geschichtswissenschaft gelesen, rezipiert, auch rezensiert. Er hat sehr viel auf die Art und Weise dafür getan, dass die Inhalte der deutschsprachigen Arbeiten nach Frankreich gebracht wurden durch seine Rezension, die er auf Französisch verfasst hat. Und er hat eigentlich immer wieder vermisst die Rolle des Menschen und der Gesellschaft in diesen Werken. Also hier sieht man ganz stark die unterschiedliche Ausrichtung letzten Endes zwischen den Zugriffen der französischen und der deutschen Geschichtswissenschaft seiner Zeit. Die deutsche Medievistik insbesondere, die war unter dem Einfluss dessen, was man als neuere Verfassungsgeschichte bezeichnet, sehr stark an Strukturen, an normativen Ordnungen interessiert. Und Marc Bloch bewundert die methodische Präzision, die Kritik der deutschen Geschichtswissenschaft auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite vermisst er den Blick auf die Menschen. Und das macht den großen Unterschied zwischen den beiden aus.
Da sind wir jetzt schon bei dem Thema Marc Bloch und Deutschland. Sie haben so ein bisschen schon angedeutet, welche Rolle Deutschland in Blochs wissenschaftlichem Denken spielte, sein Respekt vor deutschen wissenschaftlichen Standards in der Geschichtswissenschaft, sage ich mal. Aber umgekehrt, in Deutschland wurde er lange ja nur sehr eingeschränkt rezipiert, ne? Wenn ich das mal so formuliere. Woher kommt das?
Ja, was Sie formulieren, die eingeschränkte Rezeption in Deutschland, das sagt man so, das ist auch nicht ganz falsch, es ist aber auch nicht ganz richtig. Im Kontext der wissenschaftlichen Begleitung hin zur Pantheonisierung habe ich mir selbst ein wenig angesehen, wie Marc Bloch auf deutscher Seite rezipiert wurde und dabei einfach mal auch ausgezählt Publikationen, die auf ihn verweisen in wichtigen Fachzeitschriften und auch Rezensionen, die von seinen Werken geschrieben werden. Und wenn man sich das anschaut, etwa die Rezensionen der 30er Jahre, aber auch schon ab den 20er Jahren, da muss man sagen, dafür, dass er schlicht und ergreifend ein junger Mittelalterhistoriker war, als er in Straßburg seine Wundertätigen Könige publiziert hat, oder auch seine Werke zu den Königen und den Untertanen, zu den Strukturen der agrarischen Ordnung im mittelalterlichen Frankreich, dass diese Werke, die sind rezipiert worden. Ja, also Sie finden Rezensionen sogar von Aufsatzpublikationen von Marc Bloch, damals hat man das noch gemacht, in der historischen Zeitschrift, im Deutschen Archiv für Mittelalterforschung oder für mittelalterliche Geschichte, in der Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Er wird rezipiert. Also insofern kann man eigentlich nicht sagen, dass Marc Bloch in besonderer Weise nicht wahrgenommen würde. Das stimmt für diese Phase nicht. Das wird stärker nach dem Zweiten Weltkrieg tatsächlich, also bereits in den Kriegsjahren, wobei das natürlich eine Sondersituation ist für die wissenschaftliche Produktion, die man gesondert diskutieren müsste. Und in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg begegnen hier und dort Verweise, nicht in herausragender Menge, aber auch nicht so selten, dass man ihn gewissermaßen, dass man sagen könnte, man habe ihn bewusst ignoriert. Das ist ein französischer Historiker letzten Endes. Und im Vergleich mit anderen französischen Historikern wird er weder besser oder intensiver noch weniger intensiv rezipiert, sondern er hat da eigentlich eine ganz ordentliche Karriere. Was man dann allerdings nachvollziehen kann, gerade im Vergleich zwischen Deutschland und Frankreich, sind unterschiedliche Wellen. Ich konnte das vor einigen Wochen gemeinsam mit meinem Kollegen Florian Mazel, der seinerseits Professor an der Sorbonne ist und sich für die Rezeption in Frankreich auch sehr stark interessiert, der gemeinsam mit Jan Potin einen Sammelband gerade zum Marc Bloch herausgebracht hat, mit erfrischenden neuen Beiträgen tatsächlich. Und mit ihm konnte ich das diskutieren. Da sieht man, dass die Entwicklung anders verläuft zwischen Deutschland und Frankreich. Aber man den Marc Bloch als die moralische Instanz oder auch den Marc Bloch der wundertätigen Könige und als zentrale Inspirationsfigur für das, was die Franzosen dann als historische Anthropologie, vielmehr Anthropologie historique, die sich von dem unterscheidet, was wir in Deutschland unter historischer Anthropologie diskutieren normalerweise, dass sich das erst am Ende des 20. Jahrhunderts auch in der Form einstellt. Insofern kann man eigentlich nicht sagen, dass er so stark ignoriert worden sei. Wenn ich vielleicht einen Indikator auch noch nachtragen kann, ein wichtiges Argument, oder lassen Sie mich zwei Indikatoren nennen. Ein Indikator oder ein Argument in der Diskussion, das häufig herangeführt wurde, war die Tatsache, dass man ohnehin den Judenmarktblock von deutscher Seite ausgegrenzt habe, spätestens ab der Mitte oder der zweiten Hälfte der 30er Jahre. Und wenn wir uns die Rezensionen seiner Werke anschauen, dann müssen wir sagen, das stimmt in dieser Form einfach nicht ganz. Sein großes Werk, das Société Féodale, das er 1939 und 40 in zwei Bänden publiziert hat, ist 1941 und 1942 vom jungen Theodor Schiefer im Deutschen Archiv rezensiert worden. Und da fällt auch kein Wort darüber, dass der Verfasser Jude sei oder auch nicht großartig darüber, dass er Franzose sei und man, wie auch immer, sich da distanziert zu verhalten haben, sondern es geht um den Inhalt dieses Werks. Also insofern sieht man da zumindest einen kleinen Indikator, dass der fachwissenschaftliche Blick schon da ist. Das zweite Element, das man häufig heranführt in der Diskussion, ist das Argument, dass Marc Bloch, und das stimmt auch, Zeit seines Lebens nie zu einem Vortrag nach Deutschland eingeladen wurde.
Etwa. Aber er war doch, hat er nicht irgendwie zwei Semester in Deutschland studiert? Also genau. Er hat in Deutschland mal gelebt.
Genau, also er hat studiert 1908, 1909 in Berlin und in Leipzig. Dort hat er vor allem Vorlesungen auch der Kameralwissenschaft, also heute würde man Wirtschaftswissenschaften sagen, verfolgt. Das hat ihn methodologisch auch sehr stark geprägt. Er war überzeugt von der Bedeutung der historischen Methode, so wie sie von deutschen Historikern verfolgt wurde. Also man muss sich dazu auch vor Augen halten, dass tatsächlich weltweit die Art und Weise, wie man Geschichte schreibt oder dafür, wie man Geschichte schreibt, Deutschland eigentlich als eine Art Mekka gelten musste. Das war die Hochburg der modernen Geschichtswissenschaft. Und das wurde international auch so wahrgenommen. Das heißt, Marc Bloch war dieses eine Jahr in Deutschland. Daraus haben sich aber, soweit man das sehen kann, keine wirklich nachhaltigen Beziehungen ergeben zu deutschen Kolleginnen und Kollegen. Obwohl er immer wieder darum bemüht war, auch Kontakte zu etablieren. Wir verfügen über Briefwechsel. Er hat deutsche Kolleginnen und Kollegen eingeladen, für die Annal Beiträge vorzulegen und so weiter. Aber er ist später also nach seinem Studium, als er dann als aktiver Historiker, als Lehrender an der Universität tätig wurde, zunächst in Straßburg, eben dann in Paris, ist er tatsächlich kein einziges Mal nach Deutschland zu einem Vortrag eingeladen worden. Das kann man zunächst als Fakt so feststellen, aber es ist sehr wichtig, das in den Kontext einzufügen. Ich hatte vor wenigen Tagen die Gelegenheit, mich mit Peter Schöttler zu unterhalten, der jetzt gerade Ende Mai eine monumentale und wirklich lesenswerte Biografie zu Marc Bloch publiziert hat, in französischer Sprache, Marc Bloch in Biographie intellectuelle, die hoffentlich bald auch auf Deutsch übersetzt wird. Peter Schöttler habe ich dann gefragt, aber wie sieht es denn mit anderen Geschichtsprofessoren dieser Zeit aus? Hat man andere Franzosen nach Deutschland eingeladen? Und das hat man natürlich nicht getan, weil wir uns diese Situation der 30er Jahre vorstellen müssen. Geschichtswissenschaft ist sehr stark immer noch ein nationales Unternehmen. Man schreibt Geschichte auch, um die Legitimität und die Ansprüche der eigenen Nation zu unterstreichen. Und in dieser Situation, wenige Jahre nach dem Vertrag von Versailles und nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, französische Historikerinnen nach Deutschland einzuladen, das wäre wahrscheinlich den meisten Fachkollegen als entweder herausragend absurd oder schlicht belanglos erschienen. Das heißt, Marc Bloch fügt sich hier in ein Gesamtbild ein, in dem Geschichtswissenschaft noch sehr stark in nationalen Rahmen abläuft und nur wenige Momente es eigentlich erlauben, diesen nationalen Rahmen zu überschreiten. Etwa die internationalen Historikerkongresse, bei denen man sich trifft, wo er mehrfach auch in Oslo war, dort auch auf deutsche Kolleginnen oder Kollegen getroffen ist. Aber es ist nicht der Alltag, so wie wir ihn heute kennen. Das muss man sich, glaube ich, vor Augen führen. Das heißt aber, wenn man dieses Argument mobilisiert, Marc Bloch ist nie nach Deutschland eingeladen worden und die Deutschen hätten ihn deswegen ausgegrenzt oder geschmäht, dann zieht das nicht, weil das in dem Kontext sich einfügt, in dem man einfach gar keine Franzosen eingeladen hat.
Wenn wir über Marc Bloch und Deutschland sprechen, dann muss man natürlich auch über sein Buch L'étrange défaite, die seltsame Niederlage, sprechen. Es geht gar nicht anders. Es ist ja ist vielleicht sein bekanntestes Werk. Sie haben jetzt dieses Mittelalterwerk natürlich sehr stark in den Vordergrund gerückt als Medievist. Aber diese seltsame Niederlage ist populärwissenschaftlich, sage ich mal, oder in der breiten Bevölkerung natürlich das bekannteste Buch von Marc Bloch. Und Bloch sah darin die Ursachen der Niederlage der Franzosen im Krieg 1940 gegen die Deutschen eben nicht nur militärisch in der Armee, sondern in, ja man kann sagen, in der Bürokratie, im Konformismus und im allgemeinen Versagen der französischen Eliten. Mhm. Dieses Buch wird auch in der Gegenwart immer mal wieder zitiert. Man versucht da Parallelen in die Aktualität, in die Gegenwart zu ziehen. Ja, kann man das sagen? Warum wirkt diese Diagnose von Marc Bloch bis heute so aktuell?
Ja, das mit der Aktualität ist so eine Sache, weil es tatsächlich sehr leicht fällt, Vergleiche zu versuchen zu etablieren und zu sagen, ah, das erinnert mich an diese Situation, das erinnert mich an diesen Kontext. Wenn man den Vergleich dann konsequent versucht umzusetzen und durchzuführen, dann stößt man doch relativ schnell an seine Grenzen, ja. Also die Aktualität betrifft sicherlich einzelne Aussagen, die uns unmittelbar ansprechen.
Welche wären das aus Ihrer Perspektive heute? Sie leben ja in Paris, Sie beobachten ja auch die aktuelle französische Politik, Versagen der Eliten 1940. Dann könnte man da ja auch zum Beispiel eine aktuelle Parallele zur Gegenwart ziehen, ne?
Auch. Ja, genau, das wäre auch mein Hinweis gewesen. Damit kann man sich natürlich sehr schnell identifizieren. Aber im Übrigen beschränkt sich das bei der Gegenwartsdiagnose ja nicht nur auf Frankreich. Man kann auch in anderen Ländern sich bemüßigt fühlen, ein Versagen der Eliten zu konstatieren. Aber tatsächlich müsste man natürlich auch den entscheidenden Schritt weitergehen und ernst nehmen, was Marc Bloch in seiner Reflexion über dieses Elitenversagen weiter ausführt, dass es natürlich nicht nur einzelne prominente Spitzenfiguren betrifft, sondern dass es ganze breite Schichten betrifft, die insgesamt strukturelle Reformen verpasst haben, das Einstellen auf die Gegenwart und die Moderne verpasst haben. Das ist ja letzten Endes der Kernbefund auch zur militärischen Niederlage. Man einfach die Entwicklung nicht mitgemacht hat, sondern es erlaubt hat, dem überragenden Gegner Deutschland sich auf eine Art und Weise zu modernisieren, die man intellektuell auch verpasst hat, die man materiell verpasst hat, die man intellektuell verpasst hat. Und dieser Vorwurf richtet sich ja natürlich an einige Zentralfiguren, aber richtet sich vor allem auch in die Breite an die Schichten, die diese Eliten tragen. Also insofern geht es schon ja breiter abgestützt gewissermaßen in der Kritik. Aber das eigentlich Interessante an diesem Werk ist natürlich, dass Marc Bloch hier gewissermaßen zwei Dimensionen, zwei Ebenen in sich vereint, nämlich die Dimension des Augenzeugen und des Beteiligten. Also er meldet sich freiwillig zum Einsatz im Zweiten Weltkrieg bei Kriegsausbruch, ist für koordinierende Arbeiten zuständig im Offiziersrang und erlebt eben zunächst diesen kuriosen Sitzkrieg und dann die schnelle Niederlage der Franzosen und beginnt dann unmittelbar danach zu reflektieren und Zeugnis abzulegen, so wie er das auch formuliert. Denn der Titel L'étrange défaite ist verbunden mit der ebenfalls posthumen Publikation dieses Werks, aber eigentlich die Klatte, in der es aufbewahrt, wird schlicht Zeugenschaft témoignage genannt. Oder benennt er schlicht Zeugenschaft témoignage. Dieses kritische Beobachten des Historikers unmittelbar aus der Situation heraus, das macht sein Werk letzten Endes so besonders, weil er eben einerseits den Eindruck des Augenzeugen mit der Reflexion, mit der kritischen Reflexion des akademischen Historikers verbindet, der auch seine Zeugenschaft nochmals kritisch reflektiert, der sich ganz bewusst positioniert. Schon auf der ersten Seite dieses Werks fällt dieser berühmte Satz und viel zitierte Satz in den letzten Tagen: Ich bin Jude, wenngleich nicht im religiösen Sinne, aber durch meine Geburt. Und es ist Teil der Situierung als Zeuge. Es ist zum Teil auch in den letzten Tagen ein wenig missverstanden worden im Sinne eines positiven sich Reklamierens des Judentums. Mark Bloch sah das als Zuweisung letzten Endes an, in einer Situation, wo klar war, das Judentum, das für ihn keine so zentrale Rolle eingenommen hat in seinem Leben, wurde ihm jetzt als Standort zugewiesen, als dieser Bürger zweiter Klasse, wo die Juden eben eine eigene Gruppe, explizit vom Staat adressierte Gruppe wurden, die vorher aus der Perspektive des Staates eigentlich gar nicht als eigene Kategorie der Bürger existieren sollten, sondern in Frankreich hatten die Juden einfach volle Bürgerrechte. Es hätte keinen Unterschied machen sollen.
Aber da schließt sich doch die Frage an, wie konnte Marc Bloch als französischer Patriot, als der er sich ja verstanden hatte, an Frankreich festhalten, obwohl ihn dieser französische Staat unter Vichy als Jude ausgegrenzt hat, enteignet hat und verfolgt hat?
Eben gerade als Patriot, der sagt, dieses Frankreich, das ist meine Kultur, das ist meine Geschichte und ich kann nur unter französischem Himmel, so formuliert er, das kann ich wirklich frei atmen. Das ist das eigentliche Frankreich. Und was jetzt diese Regierung in dieser Situation macht, dieses Regime letzten Endes tut, das ist eben nicht repräsentant dessen, für das Frankreich stehen sollte mit seinen republikanischen Prinzipien, für die seine Familie sich ja seit Generationen eingesetzt hat und die er auch im Ersten Weltkrieg ja letzten Endes mit seinem eigenen Blut verteidigt hat.
Wenn ich Macron seine Rede und auch seine Pantheonisierungsstrategie richtig verstanden habe, dann macht ja Macron auch aus dieser L'étrange défaite von Marc Bloch ja so eine Erzählung vom verlorenen und wieder zu gewinnenden französischen Willen. Versuche ich das mal in meinen Worten zu formulieren. Ja. Ist das noch Marc Bloch aus Ihrer Sicht oder ist das schon eigentlich Emmanuel Macron, der sich da nur Marc Bloch bedient?
Das ist eben einer der problematischen Punkte, der grundsätzlich natürlich bei Pantheonisierungen greift, der hier aber auch in besonderer Weise von Bedeutung ist, weil Marc Bloch natürlich ein Pantheonisierter ist, der explizit mit seiner Reflexion uns Zitate überliefert, uns Gedanken überliefert, die sich blendend dazu eignen, aktualisiert zu werden, auf die jetzige Situation angewandt zu werden. Mir scheint es doch ganz zu sein, dass Marc Bloch mit ganz zentralen Leitsätzen der Verpflichtung auf die Wahrheit, der Verpflichtung auf die Nüchternheit und Abgewogenheit des Denkens Maßstäbe vorgibt, die sind weiterhin Marc Bloch gewissermaßen, auch in der Rezeption, auch in der Annahme, auch im Einfügen in den gegenwärtigen Diskurs. Gleichzeitig muss man aufpassen, so scheint mir, die Aktualisierung von Marc Bloch nicht zu stark zu überziehen und unseren Bedürfnissen anzupassen. Man sieht es vielleicht besonders deutlich in einem der Werke, die jetzt auch immer häufiger genannt werden im Diskurs, ein relativ kleiner Aufsatz, den er 1921 publiziert hat, über die Falschnachrichten im Krieg, also Les Fausses Nouvelles dans la Guerre. Das ist als Aufsatz erschienen 1921. Da geht er zunächst von der Problematik der Zeugenschaft aus, weil das ein Thema ist, das nicht nur Historiker, sondern auch andere Disziplinen umtreibt in der Zeit des frühen 21. Jahrhunderts. Wir kennen alle diese Beispiele, dass Augenzeugen ganz unterschiedliche Informationen zu Vorfällen, Verkehrsunfällen etc. anbringen. Davon geht er aus, zunächst mal in der Problematik der Zeugenschaft und versucht dann der Verunsicherung gegenüber Information und auch dem Entstehen von zum Teil aberwitzigen Gerüchten und Nachrichten in der Situation des Krieges auf die Spur zu kommen. Wenn man diesen Text heute liest, fühlt man sich natürlich zunächst intuitiv an Dinge wie Fake News und andere Phänomene, die uns umtreiben, erinnert. Aber ich glaube, es ist nicht besonders fruchtbar, sich allzu sehr dann auf den Marc Bloch zu konzentrieren, weil letzten Endes seine Reflexion, so interessant und so beeindruckend sie erscheinen mag, für diesen Zeitpunkt kurz nach dem Krieg und auch so bedeutsam, wir einfach in der Analyse der dahinterstehenden Mechanismen heute doch signifikant weitergekommen sind. Bestimmte Ansätze, wie etwa das erfolgreiche Gerüchte, die sich dann verbreiten, die Meinungen, aber vor allem auch Handlungen beeinflussen können, dass die einen Ansatzkern gewissermaßen in der Realität brauchen, um erfolgreich zu funktionieren. Das hat er, glaube ich, sehr gut gesehen. Aber wie wir insgesamt das Phänomen analytisch fassen können, da sind wir, glaube ich, einfach ganz signifikante Schritte weitergegangen im Zusammenspiel von individual- und kollektivpsychologischen Ansätzen, von Ansätzen, die aus den Philologien kommen, über die narrative Wirkung, über rhetorische Wirkung etc. Also man sollte das nicht überbetonen, da ist man ein wenig hin und her gerissen als Historiker, der gerne gewissermaßen die großen Vorläufer betonen möchte auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite gleichzeitig auch wieder wahrnehmen muss, dass man nicht einfach diesen Menschen des frühen 20. Jahrhunderts, und das muss man sich, glaube ich, deutlich vor Augen halten, dass man den nicht ins frühe 21. Jahrhundert platzieren kann. Wir würden Marc Bloch heute nicht ungebrochen verstehen, wenn wir uns mit ihm unterhalten. Er ist in einem Wertesystem, in einem sozialen Umfeld aufgewachsen, das es uns ganz schwer machen würde, viele seiner Attitüden, viele seiner Einstellungen auch nachzuvollziehen.
Die Familie von Marc Bloch war ja, ich will mal vorsichtig sagen, sehr zurückhaltend bei diesem Projekt der Pantheonisierung lange Zeit. Und jetzt aktuell zu der Feier wollte dann die Familie Vertreter des Rassemblement National fernhalten von dieser Zeremonie, von der öffentlichen. Kann man denn Marc Bloch gegen die extreme Rechte in Frankreich verteidigen, ohne ihn umgekehrt vollständig für Macron und oder die politische Mitte zu vereinnahmen?
Ja, eigentlich sollte es ja um gar keine politische Vereinnahmung gehen, denn das Interessante ist natürlich, dass die Pantheonisierung nichts anderes bedeutet als ein Eingehen in das Gedächtnis der Nation und der Republik. Vom Anspruch her ein völlig parteienübergreifendes Phänomen. Es ist tatsächlich eine interessante Positionierung, die Familie von Bloch ganz markant ja in den Vordergrund gestellt hat. Das begann bereits vor faktisch 20 Jahren, noch während der Regierungszeit von Sarkozy, der versucht hat, Marc Bloch tatsächlich im Sinne einer übergreifenden Geschichtspolitik auch zu vereinnahmen. Man muss sich vor Augen führen, damals ging es unter anderem auch um die Diskussion eines Museums rund um die französische Identität. Das war eines der Großprojekte von Sarkozy, das auch für viel Widerstand gesorgt hat. Und in diesem Kontext schreibt sich die damals auch öffentlich gemachte Reaktion von Suzette Bloch gemeinsam mit Nicolas Offenstadt, ein Mittelalter- und Neuzeithistoriker an der Sorbonne ein. Für die gegenwärtige Situation der Pantheonisierung hat ebenfalls die Familie bereits Ende 2024 sich die Abwesenheit des Rassemblement National ausbedungen. Das ist im Sinne des Aktes für das französische Gedächtnis natürlich nicht einfach, denn es geht ja im Prinzip darum, das gesamte Spektrum Frankreichs zusammenzuführen. Auf der anderen Seite haben wir frühzeitig gesehen, Versuche, gerade von rechter Seite, Marc Bloch gewissermaßen vom Patrioten zum Nationalisten zu machen, für eine bestimmte Identitätsprägung Frankreichs, sich selbst auch weiß zu waschen damit. Insofern ist die sehr vehemente Reaktion durchaus politisch auch nachvollziehbar.
Letzte Frage. Sie haben davor gewarnt öffentlich, Marc Bloch könne im Pantheon in der Erinnerung erstarren. Was muss denn geschehen, damit diese Ehrung jetzt nicht das Ende, sondern vielleicht der Anfang einer neuen Beschäftigung mit ihm wird, außerhalb von einer Podcast-Folge, die wir jetzt zusammen machen?
Ja, also ich muss zugeben, als die Nachricht von der Pantheonisierung von Marc Bloch kam, habe ich persönlich zunächst ein wenig zurückhaltend reagiert, von meiner Seite auch mich dazu entschlossen, am Deutschen Historischen Institut in Paris keine eigene Veranstaltung durchzuführen, sondern wenn, dann nur im Partnerschaft mit französischen Institutionen das zu tun, weil ich zunächst meinen französischen Kolleginnen und Kollegen einfach die Initiative auch lassen wollte. Denn es ist sehr stark ein französischer Diskurs, der auf die Prägung des französischen Gedächtnisses ja abzielt. Nolens Volens. Gewissermaßen bin ich dann doch wieder zu Marc Bloch hingezogen worden, im Gespräch, im Austausch mit zahlreichen Kolleginnen und Kollegen. Und man sieht in seinem Oeuvre natürlich zahlreiche wirklich tief beeindruckende Reflexionen über die Ansprüche an das, was das wissenschaftliche Arbeiten als Historikerin und Historiker ausmacht. Den zentralen Begriff habe ich jetzt schon mehrfach genannt. Das ist der der Wahrheit und damit auch des Zwangs zur Aufrichtigkeit. Und zwar nicht nur gegenüber den Zuhörerinnen und Zuhörern, sondern vor allem auch gegenüber sich selbst. Damit einhergehend auch die Bereitschaft zur Selbstkritik. Diese Passagen bei Marc Bloch zu lesen, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Letzten Endes geht es mir gar nicht so sehr darum gehen, Marc Bloch zum Lesekanon zu erheben. Darin sehe ich eben die Gefahr, dass man bestimmte Facetten seines Werks herausgreift und sagt, das ist eben der Inbegriff des epochemachenden Historikers, der gleichzeitig noch Resistant ist, und das sind die drei Zitate, die man wissen muss. Ich meine, wenn man die Aufsätze von Marc Bloch liest, ist er sich seiner Beschränkungen durchaus auch immer sehr bewusst. Und das wird einem klar bei der Lektüre. Man sieht den Historiker am Arbeiten, am Denken. Er kommt in Teilen auch in späteren Aufsätzen auf frühere Publikationen zurück, korrigiert sich selbst explizit, sagt, das habe ich damals falsch gesehen. Und gerade dieses Nachvollziehen des Ringens mit dem Material und des Ringens mit den Fragen, die er sich stellt, das ist der eigentliche Wert der Auseinandersetzung mit seinem Werk und mit seinem Oeuvre, das immer wieder zu neuen Fragen, zu neuen Diskussionen anregen sollte und eben nicht zum Auswendiglernen von bestimmten Leitsätzen, die mit seinem Namen verbunden seien.
Folge 106 von Frankophil, heute mit dem Medievisten Klaus Oschema und der Erinnerung an den Historiker und Widerstandskämpfer Marc Bloch. Wissenschaftliche Begleitung Landry Charrier. Der Dank für Förderung und Unterstützung geht an die Gustav-Stresemann-Stiftung und den Deutsch-Französischen Bürgerfonds. Am Mikrofon war Andreas Noll.